Hier ist wieder Margas Pralle Plaudertasche Podcast. Und die Marga, die hat sich heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Der wird ganz viel über die Gegend und über alles erzählen, was so früher war.
Also, ich habe mir heute eingeladen in Herrn Dr. Matthias Pausch und das ist der wissenschaftliche Leiter des Ruffenhofener Römerparks. Und der liegt ja direkt unter unserem Hesselberg, also man kann ihn in weiter Ferne sehen. Und der hat so viel Interessantes zu erzählen, weil dieser Römerpark, der ist ja wirklich was Begnadetes, den muss man sich anschauen. Da ist eine wahnsinnig tolle Ausstellung. Ein ganz markantes Gebäude, ist ein wenig so schneckenförmig und da hat man auch eine kleine Anlage gebaut, 1:100 und kann man dann ein wenig sehen, wie das alles früher war, weil es ist ja auch immer eine kostspielige Sache, sowas wieder nachzubauen, auch wenn wir wissen, es ist alles unten im Grund drin. Und jetzt begrüße ich noch einmal Herrn Dr. Matthias Pausch. Darf ich Sie in Ehren werden, Hauptruffenhofener Limes Cicerone benennen? Das ist ja ein Limes-Wissenschaftler schlechthin. Und es kommt ja aus dem Marcus Tullius Cicero. Der hat ungefähr 100 vor Christi gelebt und war Anwalt, Politiker und begnadeter Redner. Und der Herr Dr. Pausch, der wird uns jetzt alles ein bisschen über den Limes erzählen. Herzlich willkommen nochmal, ganz herzlich.
Sehr gerne. Was den Limes Cicerone betrifft, ehrenwerter Hauptruffenhofen, und bitte meinetwegen, Limes Cicerone ist eine Bezeichnung der Gästeführer, die am Limes zertifiziert sind. Da werde ich manchmal gefragt, sind Sie auch Limes Cicerone? Und dann sage ich immer, nein, ich bin keiner. Ja, wieso? Ich sage dann scherzhaft, ich habe die Prüfung nicht bestanden.
Das glaube ich jetzt überhaupt nicht.
Tatsächlich ist es so, dass es über die Deutsche Limes-Kommission Gästeführer ausgebildet werden, auch hier in unserer Gegend immer wieder. Und wir haben einige, die auch bei uns Führungen machen. Und ich bin teils in diese Ausbildung mit involviert und einer der beiden bayerischen Prüfer. Von daher gesehen kann ich mich nicht selber prüfen und bin keiner. Also aber natürlich in Ruffenhofen seit fast einem Vierteljahrhundert archäologisch tätig.
Sehr schön, das hat er jetzt wunderbar erklärt. Ich meine, das wusste ich auch nicht. Ne? Und da braucht man halt dann doch jemanden, der sie auskennt. Ja. Ja, der Limes, ne, das ist ja übersetzt der Grenzwall und es war ja diese befestigte Grenze des Römischen Reiches und es hat sich ja gleich 7000 Kilometer erstreckt, wobei also der obergermanisch-rätische Limes nur 550 Kilometer lang war, aber ist in Deutschland das längste Bodendenkmal. Und das ist entstanden, Sie sagen es mal?
Schrittweise tatsächlich im 2. Jahrhundert nach Christus. Fangen wir mal ein bisschen weiter in der Geschichte an. Also die Römer haben mit den Völkern nördlich der Alpen nicht immer die besten Erfahrungen gemacht. Ja, ja. Zum Beispiel Varusschlacht 9 nach Christus. Drei Legionen und fast 20.000 Soldaten gehen über den Jordan. Und man hat die Wilden nördlich der Alpen immer ein bisschen kritisch gesehen und dann schrittweise das heutige Bayern oder heutige Süddeutschland erobert, war damals wenig bewohnt, wenig bevölkert. Das heißt, es ging relativ leicht und relativ schnell war man an der Donau angekommen. Die war als Fluss sehr markant, als Grenze gut möglich. Dann wollte man aber schließlich doch weiter, kam ins Nördlinger Ries und schließlich so um 110 nach Christus in unsere Gegend, bis an den Hesselberg, den man mit eingeschlossen hat, hat dann Kastelle für die Soldaten errichtet, große Siedlungen für die Zivilisten, denn die Soldaten haben gut verdient. Das heißt, die waren sowas wie verbeamtet, wussten genau, was sie bekommen an Lohn, konnten sich einiges leisten. Das heißt, wie das heute mit Bundeswehrkasernen auch ist, so eine Kaserne ist ein Wirtschaftsfaktor. Das war es damals auch. Und da ist schrittweise über diese etwa 150 Jahre, die Römer bis 260 nach Christus bei uns waren, eine ganz bunte Siedlung mit vielleicht sogar 3.500, 4.000 Bewohnern insgesamt entstanden.
Und das war ja schon eine kleine Stadt.
Ja, richtig, ja.
Ja. Mal eine Frage, hat man dann den Hesselberg selber auch mit einbezogen?
Richtig, ja. Der war mit einbezogen. Die Grenze selber als, erstmal Palisade mit Holztürmen, später in Stein ausgebaut mit Steinmauer, hat man tatsächlich nördlich des Hesselbergs verlaufen lassen. Aber der Hesselberg selber hatte in römischer Zeit keine größere Bedeutung.
Aber das wäre ja markant gewesen. Da oben hätte man ja alles beobachten können. Ne?
Das höre ich immer wieder. Ja, ist eine berechtigte Überlegung. Aber was wollen Sie beobachten? Das Römische Reich, wo Sie gut reinschauen können, wo nicht nur Wald ist, das haben Sie sowieso unter Kontrolle. Und das feindliche Barbarikum, wo die Germanen wohnen, soweit hier überhaupt Germanen sind, das ist mehr oder weniger dicht bewaldet. Dann nützt der beste Hesselberg nichts, sie sehen nichts.
Ja, und ich meine, der Fluss war schon einmal wichtig. Ne? Der Fluss war immer wichtig. Ja. Das hat man sich immer am Fluss angesiedelt, weil da Handel und Wandel. Und war ja beschiffbar, ja, genau. Und da hat man ja die Vernitz gehabt.
Genau, und die war bis Wittelshofen schiffbar, wie wir inzwischen ganz gut wissen. Damals wie heute transportiert man eigentlich Waren am günstigsten auf Schiffen. Ob das heute Containerschiffe sind oder ob das damals eben größere Mittelmeerschiffe waren, dann hat man umgeladen über die Flüsse. Also das heißt, die Wörnitz mit der Donau war unser Handelsanschluss an die große, weite Welt.
Genau, ja, stimmt.
Weil über Ochsenkarren und Pferdekutschen war es wesentlich schwieriger zu transportieren und man konnte weniger transportieren.
Ja, also wenn ich denke, ja, also wie Sie schon gesagt haben, da hat es also früher immer zuerst einmal so Palisaden und alles gegeben und natürlich Wälle und Gräben und ich glaube, das waren an die 900 Wachtürme hat es gegeben und 120 Kastelle. Und heute ist ja auch der Limes ein UNESCO-Welterbe geworden. Ne?
Richtig, ja.
Das ist also ganz markant. Und es gab da auch sehr interessante Städte. Ich denke jetzt da gerade an Regensburg, da ist auch noch ganz römergeschwängert alles. Ne? Mhm. Castra Regina, dann auch Augsburg und Weißenburg, das ist ja auch bei uns, sagen wir mal so, Hesselberg-Gegend noch. Ja. Und die haben da ein ganz wunderbares Bad, eine Therme und das ist zu besichtigen, die ist wirklich auch interessant. Und darum gefällt mir das auch in Ruffenhofen, dass die Leute zum Beispiel sehen im Kleinformat, wie so ein Kastell früher ausgesehen hat. Das hat man 1 zu 100 aufgebaut.
1 zu 10.
1 zu 10. Ach Gott, ja, naja, bin ich wegen. Hab mich wegen verschätzt.
Macht nichts.
Ja, aber das ist. Und dann hat man ja auch mit Bepflanzung hat man manche Sachen nachgebaut, weil es ist alles ja in der Erde drin und es ist ja eine kostspielige Sache, immer wieder solche Sachen auszugraben, zu erhalten und so. Und darum ist es eigentlich ganz, ganz toll gelungen.
Richtig, das ist einerseits kostspielig und andererseits geht es natürlich immer darum, dieses Denkmal, das im Boden steckt, das kann ich einmal ausgraben. Und dann ist alles ausgegraben.
Dann ist alles ausgegraben, ja.
Wir sehen in Ruffenhofen, wo man vor gut 130 Jahren schon kleine Ausgrabungen durchgeführt hat, wie man damals im Stand der Zeit toll gegraben hat, aber natürlich viele Dinge gemacht hat, wo man heute den Kopf schütteln würde. Tierknochen sind komplett unbestimmt entsorgt worden, die Ziegel sind entsorgt worden. Das sind Dinge, wo man heute gute Erkenntnisse rausbekommen könnte. Wir versuchen einfach, nachdem ja die Römerzeit deutlich abgeschlossen ist und die Denkmäler teilweise durch Neubauten bedroht sind an anderen Orten, unser Denkmal zu schützen, zu bewahren, dass nachfolgende Generationen immer noch forschen können. Ein schönes Beispiel ist die DNA. Es gibt immer mehr Möglichkeiten, auch die antike DNA herauszulesen, zum Beispiel auch aus Sediment.
Also auf
freilich, gut Deutsch, ich sage es manchmal so ganz pragmatisch aus dem Scheiß,
der
im Boden steckt, kann ich auf Dauer DNA rauslesen. Das ist erst in den Kinderschuhen, wird aber kommen. Und dann kann man natürlich viel mehr zur Herkunft der Römer sagen. Hier am Limes waren ja nicht nur welche, die vielleicht aus Italien oder woher auch immer kamen. Ich werde immer wieder gesagt, denen war es kalt in Ruffenhofen. Nein, die wenigsten waren wirklich aus Italien, sondern es waren viel Einheimische aus unterschiedlichen Provinzen. Da waren vielleicht ein paar Spanier, ein paar Ägypter, irgendwelche Holländer, wenn man heutige Länder nimmt. Eine ganz, ganz bunte Gesellschaft. Das ist das eine tatsächlich, dass man das also bewahren möchte. Dann kosten natürlich Ausgrabungen. Und ein ganz wichtiges Thema bei uns, Wir liegen ja so schön mitten in der Landschaft. Wir versuchen einfach mit der Natur das Ganze zu machen, deswegen die Bepflanzung.
Ja.
So ein modernes Wort ist immer Biodiversität, Artensterben und ähnliches. Wir versuchen einfach viel zu machen, um Arten zu erhalten. Deswegen haben wir viele Feldhasen. Fast jeden Morgen laufen mir Feldhasen über den Weg, wenn ich in die Arbeit fahre.
Das ist doch schön, weil die Bauern ja alles wegsäbeln und dann haben die ihre Sassen nicht mehr so. Und wenn dann da Büschle und sowas ist, dann sind die natürlich gern bei uns. Ne?
Genau, Rebhühner gibt es auch. Es gibt einen Römerparkfuchs, der kümmert sich darum, dass nicht ganz zu viel wird. Also
ja,
ein ganz, ganz nettes, buntes Gleichgewicht. Und was mich fasziniert, dadurch, dass die Wiesen im Sommer relativ lang stehen und spät gemäht werden, haben wir eine ganze Fülle an tollen, unterschiedlichen Schmetterlingen, wo ich viele überhaupt nicht kenne.
Das denke ich mal. Das ist natürlich da ganz toll. Wie hat man eigentlich, wann hat man eigentlich richtig festgestellt, dass da was von den Römern drin ist im Boden? Oder waren da schon irgendwelche kleine Gebäude noch übrig? Oder was man da irgendwas drüber?
Ja, man weiß ein bisschen was. So ganz richtig kann man es nicht sagen. Also es gibt Hinweise in Archiven, dass man bereits im 18. Jahrhundert antike Münzen bei Wittelshofen aufgesammelt hat. Aha. Das muss dieser Standort sein. Im frühen 19. Jahrhundert gab es erste ganz kleine Grabungen. Das erste Mal 1868 fand eine Ausgrabung statt, von der es auch Zeichnungen gibt. Und da steht explizit drauf, gefunden im Kastell bei Rufenhofen.
Ah, ja,
also das heißt, diesen modernen kleinen Ort, den hat man dann als Namensgeber verwendet, denn der antike Name ist nicht bekannt. Die erste größere planmäßige Ausgrabung war dann 1892 und dann ist es aber lang wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten oder man hat sich weniger dafür interessiert, weil im Gegensatz zu zum Beispiel Weißenburg, wo ja die moderne Altstadt auch nicht auf dem Kastell ist, sondern daneben, und irgendwann gab es eine Siedlungsentwicklung, dass man dann im 20. Jahrhundert im Bereich des Kastells auch gebaut hat. Hätte jetzt zum Beispiel Wittelshofen oder Rufenhofen so eine Siedlungsentwicklung gemacht, dann wäre das wahrscheinlich auch mal überbaut worden.
Ja.
Aber so war das nie. Und deswegen ist das Limeseum 2012 eröffnet, der erste Neubau seit der Römerzeit.
Das haben Sie jetzt gut gesagt. Ja, das ist schön. Wir haben ja auch dann 2019 die kleine Landesgartenschau gehabt. Und da ist dann bei uns in Wassertrüdingen sogar so ein römisches Haus mit dem Gärtner ausgestellt worden. Und ich glaube, das ist dann wieder zurückverlegt worden auf ihr Areal.
Ja.
Ja, das kann man eben immer noch sehen. Und allein im Landkreis Ansbach gab es damals schon 42 Wachtürme und 3 Kastelle, also und mehrere römische Gutshöfe. Und wie gesagt, wie der Herr Doktor schon gesagt hat, die Wörnitz war ja bis Wittelshofen beschiffbar. Und die Wörnitz fließt ja in Donauwörth in die Donau. Und somit war also praktisch Rufenhofen eigentlich mit der ganzen Welt auch verbunden. Ne?
Richtig,
ich sage das auch immer gern, wenn ich zum Beispiel, bin ja immer recht viel bereist, wenn ich meinen Finger in ein Meer stecke, bin ich mit der ganzen Welt verbunden.
Ja.
Ne? Das kann man wirklich so sagen. Ne? Gell? Ja. Naja, Sie haben auch dann immer ganz tolle Programmangebote und Führungen und Aktionstage und sogar Konzerte, so habe ich mal sagen lassen. Und was wird da immer ein wenig so geboten? Und melden sich da Schulklassen oder Busse an, dass sie Führung wollen? Oder wie geht es immer? Oder kann man ad hoc einfach mal hier und da jemand vorbei und schaut sich das alles an?
Alles komplett. Sozusagen. Also
ja.
Es ist eine ganz bunte Mischung, die wir anbieten. Einerseits natürlich archäologisch-römisch, aber wir verstehen uns einfach auch als Kultureinrichtung für die Region. Deswegen Konzerte. Wir haben jetzt im Juli diesen Jahres wieder ein italienisches Konzert, klassisch. Am 3. Oktober immer um 17 Uhr gibt es eine Abendserenade mit Blasmusik im jährlichen Wechsel. Und zwischendurch noch andere Konzerte. Wir hatten schon Chöre aus Amerika da, die in Dinkelsbühl auch auftreten und dann teilweise bei uns. Ganz klassisch gibt es natürlich öffentliche Führungen im Limeseum üblicherweise am zweiten Sonntag im Monat um 11 Uhr, dann so wie die Reifen von O bis O, von Ostermontag bis in den Oktober gibt's nachmittags, sonntags sehr regelmäßig öffentliche Führung durch das Freigelände. Da braucht man sich nicht anmelden. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, Sie wollen eine persönliche, alleinige Führung, dann ist es nur eine Frage des Geldes. Können Sie auch alleine für sich buchen. Klar kommen viele Schulklassen, die kommen üblicherweise angemeldet mit einer Führung, mit einem Workshop, den sie buchen. Das sind gerade, wo wir uns so nett unterhalten, auch wieder drei Schulklassen bei uns. Also das heißt, es nimmt im Frühjahr wieder Fahrt auf und bis Ende Juli kommen viele. Ist ganz wichtig und ganz lapidar auch. Natürlich als Einnahme.
Aber ja, das ist ja prima.
Uns geht es natürlich auch um die Vermittlung der Römer und das immer wieder an die nächsten Generationen weiterzugeben. Denn die römische Kultur, die in ganz Europa und darüber hinaus unterwegs war, verbindet doch ganz viele Nationen. Ja. So wie der Limes, der, wie Sie am Anfang gesagt haben, auf drei Erdteilen unterwegs war. Europa, Asien, Afrika.
Ja, genau. Ne? Ja, ich denke dann einmal, ich war ja wieder ein paar Mal in Schottland und das ist ja der Hadrianswall, ne? Ist
richtig.
Auch so äquivalent. Ja, also das ist schon ganz interessant. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass ich eine Lateinlehrerin gehabt habe und die hat mit uns lateinisch gesprochen, die hat es kann wie Deutsch, die ist in einer lateinischen Schule aufgewachsen und die, also das war wirklich toll. Und die hat uns dann einmal haben wir mal römisch gekocht, ne, nach einem alten Kochbuch. Und die haben damals schon, das machen auch die Asiaten mit der Fischsoße, die fermentieren und in der Erde dann fermentieren lassen. Und das ist quasi das Maggi gewesen der Römer. Ne? Da hat man dann
Spruzelei
und das hat die Würze ausgemacht. Ne? Das hat natürlich furchtbar gerochen, wenn man es erst einmal, aber das ist wurscht. Ja, alles, wenn der Käse ein wenig stinkt, ist er auch recht gut. Ne?
So ist es, ja.
Ja.
Aber römisch kochen ist ein schönes Thema. Ich koche leidenschaftlich gern römisch viel zu selten. Ich habe das auch in der Schule das erste Mal gemacht, in der siebten Klasse.
Ja.
Und es ist ein ganz besonderer Geschmack, der ein bisschen fremd erstmal ist, weil natürlich durch die Fischsoße, die Sie angesprochen haben, oder auch sehr viel mit Honig gewürzt.
Ja,
das ist so eine
Honig.
Kombination süß-sauer und so weiter. Mhm. Aber sind spannende Gerichte und die sind für einen mittelfränkischen Gaumen im 21. Jahrhundert auch gut genießbar.
Ja, das denke ich mir schon. Habt ihr da Kochbücher zum Verkaufen?
Richtig, wir haben Kochbücher im Shop. Insgesamt immer wieder einen ganz bunten Shop mit unterschiedlichen Büchern. Auch andere Souvenirs, die man mitnehmen kann und was durchaus auch immer wichtig ist, was viele gar nicht wissen. Wir haben eine sehr stattliche Bibliothek, Fachbibliothek, archäologisch, heimatkundlich. Wer Interesse hat, der kann nach Voranmeldung die Bibliothek einsehen und Bücher im Zweifelsfall auch mal ausleihen. Das ist uns auch wichtig, dass wir da Wissen weitergeben können.
Ah ja, das ist ja wunderbar. Und ich meine, das macht es natürlich dann auch ganz interessant aus für die Schüler, dass die einfach auch ein wenig sehen, was alles geboten ist, dass die nicht nur kleine Ausstellungssachen sehen, dass die draußen schon mal das ganze Kastell sehen, wie das ausgeschaut hat, dass die dann auch noch in die Bibliothek könnten und sich irgendwelche Unterlagen daher suchen und durchblättern. Also das, und der Glanzkaffee habt ihr auch noch, habe ich, mit Kuchen
hat,
und
hat
so.
Hat einen ordentlichen Stellenwert inzwischen.
Schau.
Weil in den letzten Jahren hat sich ja auch nach Corona das Ganze so entwickelt. Wo kann man hier in der Gegend groß Kaffee trinken?
Ja, wo?
Das ist wirklich schwierig.
Schwierig,
und das Kaffee hat bei uns inzwischen einen großen Stellenwert. Wir sind seit letztem Jahr durch Shop und Kaffee steuerpflichtig geworden durch die Einnahmen, weil wir die Grenzen gerissen haben.
Ja, gut.
Ist durchaus positiv. Und wir haben viele Leute, Einheimische, die einfach mal sagen, Sonntagnachmittag gehe ich im Römerpark spazieren, so ein bisschen Naherholungsgebiet und dann gehe ich dann noch ins Limeseum, Kaffee und Kuchen. Denn dass man jetzt sagt, ich gehe 10-mal im Jahr ins Museum, ist jetzt nicht
ist
üblich.
Nicht, ja,
andererseits
ja,
versucht man natürlich über wechselnde Sonderausstellungen, Vorträge und anderes doch immer wieder Leute anzusprechen, dass sie zwischendurch zu uns kommen.
Ja, und genau das brauchen wir. Und genau das ist wichtig und genau das ist toll. Und darum sage ich immer, machen Sie mal einen tollen Ausflug, einmal Nachmittag, fahren Sie mal nach Ruffenhofen in den Römerpark, genießen Sie alles, schauen Sie sich erst außen alles einmal an, das Kastell, das Nachbaute und dann die Bepflanzung und die Statuen und das Ganze ist alles unwahrscheinlich interessant. Und vor allen Dingen, dann kann man ein wenig einen Verdauungsspaziergang machen und dann geht man noch ein wenig ins Kaffee und hat dann da ein wenig einen guten Kuchen und ein wenig einen Kaffee dazu und kann vielleicht drin auch noch mal was ganz Interessantes entdecken. Gibt's auch immer recht nette kleine Geschenke für Schüler. Ich habe mir da ein Lineal mit Elle und Speiche und was man da alles so früher gehabt hat. Ne? Ja, da gibt's schon ganz nette Geschenke. Und ist was ganz Besonderes und vor allen Dingen, sowas muss man erhalten. Und so Besuch lebt ja auch ein wenig von Einnahmen und das ist immer ganz wichtig. Man muss die Sachen erhalten, ist immer teuer, ist bekannt, ob das Personalkosten oder Instandhaltungskosten, das wird immer so sein. Aber jetzt momentan, wo dann das Benzin so teuer ist, ist vielleicht ratsamer, geht ein wenig in die Nähe und besinnt sich ein wenig auf die Kultursachen in der Nähe und muss jetzt nicht gleich wieder nach Italien oder Schweiz oder sonst wohin fahren. Dann sucht man sich einmal seine Sachen raus, was hier interessant sind und das finde ich ganz toll. Also ich habe mich jetzt ganz riesig gefreut, Herr Dr. Pausch, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und sind zu uns gekommen.
Sehr gerne.
Und haben ein wenig plaudert über Ihren tollen Job da dort. Wir haben ja mit Zizeronen benannt, aber jetzt weiß ich, es ist viel, viel höher, die ganze Sache. Also ganz lieben, herzlichen Dank und ich komme schon demnächst einmal rauf, gell?
Gern geschehen und danke für die Einladung. Es war
okay,
sehr nett, ja.
Herzlichen Dank, gell?
Ja, und das war wieder rund um den Hesselberg, das kommt noch, aber das war Magas Pralle Plaudertasche und das war es. Und wenn Sie Magas Pralle Plaudertasche abonnieren wollen, dann machen Sie das bitte. Im Anschluss gibt es einen Button, draufdrücken und dann haben Sie das Abonnement von Magas Pralle Plaudertasche. Und bis nächste Woche sage ich Tschüss und auf Wiederhören.